Teil der Philipperbriefreihe. Wir haben jetzt über mehrere Sonntage hinweg immer wieder Texte aus dem Philipperbrief gepredigt, Abschnitt für Abschnitt. Und heute gehen wir in das vierte Kapitel, in den Schlussabschnitt, nämlich ab Vers 10. Und ich möchte gleich am Anfang lesen. Die Predigt trägt den Titel Mach was draus. Philipper 4, ab Vers 10. Ich habe mich aber sehr gefreut im Herrn, dass ihr euch wieder so weit erholt habt, um für mich sorgen zu können. Ihr habt auch sonst daran gedacht, aber ihr wart nicht in der Lage dazu. Nicht wegen des Mangels sage ich das. Ich habe nämlich gelernt, mit der Lage zufrieden zu sein, in der ich mich befinde. Denn ich verstehe mich aufs Armsein und ich verstehe mich auch aufs Reichsein. Ich bin mit allem und jedem vertraut, sowohl satt zu sein als auch zu hungern, sowohl Überfluss zu haben als auch Mangel zu leiden. Ich vermag alles durch den, der mich stark macht, Christus. Doch ihr habt recht gehandelt, dass ihr Anteil nimmt an meiner Bedrängnis. Und ihr Philipper wisst ja auch, dass am Anfang der Verkündigung des Evangeliums, als ich von Mazedonien aufbrach, keine Gemeinde mit mir Gemeinschaft gehabt hat im Geben und Nehmen als ihr allein. Denn auch nach Thessalonich habt ihr mir einmal und sogar zweimal etwas zur Deckung meiner Bedürfnisse gesandt. Nicht, dass ich nach der Gabe verlange, sondern ich verlange danach, dass die Frucht reichlich ausfalle auf eurer Rechnung. Ich habe alles und habe Überfluss. Ich bin völlig versorgt, seitdem ich von Epaphroditus eure Gabe empfangen habe. Einen lieblichen Wohlgeruch, ein angenehmes Opfer, Gott wohlgefällig. Mein Gott aber wird allen euren Mangel ausfüllen nach seinem Reichtum in Herrlichkeit in Christus Jesus. Unserem Gott und Vater aber sei Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Paulus spricht hier über eine Praxis, die in der Zeit der Apostel, aber auch in der frühen Kirche gängig war. Es geht um die Versorgung der Missionare. Paulus war auf mehreren Missionsreisen unterwegs und er hatte zwar einen Beruf und wie er auch hier sagt, meistens hat er sein Geld und sein Brot durch seinen eigenen Beruf verdient. Er hat Gemeinden nicht erlaubt, ihn zu unterstützen, obwohl die das teilweise wollten. Und die Gemeinde in Philippi war also eine der wenigen Gemeinden, der er das erlaubt hat. Er hat gesagt, euch erlaube ich, meinen Dienst zu unterstützen. Das Geben und das Geben auch an Missionare ist eine Praxis, die in der Bibel sehr viel behandelt wird. Es gibt mehr Verse über Geld in der Bibel als über Glaube. Das ist vielleicht interessant zu wissen. Ja? Es sind sogar fast doppelt so viele. Weil Geld und Besitz ein Test ist. Ich glaube, es gibt fast keinen so guten Test für unseren Glauben wie Geld. Ich meine, Worte sind schnell geredet, ne? Jakobus sagt das auch, ne? Wenn er sagt, ja, jemand kommt und hat Notleiden und du sagst, ja, lieber Bruder, also ich bete für dich, dass deine Brieftasche voll wird, ja? Und du selber hast aber etwas, das du ihm geben könntest, dann gib ihm doch einfach, anstatt zu beten, dass jemand anders ihm was gibt. Also auch in der Bibel wird immer wieder deutlich, das Geben ist ein Test deines Glaubens. Bist du nur ein Schwätzer oder bist du jemand, der wirklich dahinter steht, was du sagst? Jesus nennt immer wieder Gleichnisse und Beispiele, in denen er Geld verwendet, um darzustellen, was es bedeutet, treu zu sein, ein guter Verwalter zu sein, Gott zu vertrauen oder auch vielleicht in Sünde zu fallen. Dieses Geben und Nehmen, was er hier nennt, das ist ein Ausdruck im Altgriechischen, das hat mit Handel zu tun. Also es geht nicht darum, dass Paulus sagt, ne, irgendwie wir haben hier jetzt so ein ständiges Geben und Nehmen, sondern das war ein altgriechischer Ausdruck, der einfach damit zusammenhängt, dass hier eine Abmachung geschehen ist. Die Abmachung war also, ich bin bei euch, ich predige und dann bin ich wieder woanders und ihr unterstützt meinen Dienst. In einem Buch, das nicht in der Bibel zu finden ist, sondern ein apokryphisches Buch, im Buch Jesus Sirach, steht etwas sehr Interessantes, was später auch in der Bibel immer wieder ungefähr gleich zitiert wird. Deine Hand sei nicht offen, wenn es ums Nehmen geht und nicht geschlossen, wenn es ans Geben geht. Das ist zwar kein in unserer Bibel enthaltener Vers, aber ich finde den sehr gut. Deine Hand sei nicht offen, wenn es ums Nehmen geht und nicht geschlossen, wenn es ans Geben geht. Das ist, glaube ich, die Haltung, die die Bibel insgesamt tatsächlich vermittelt. Sei nicht jemand, der festhält an seinem Besitz, und sei jemand, der großzügig gibt. Und auch in der frühen Kirche sehen wir, dass das gefordert wurde und dass hier tatsächlich eine Praxis eingeführt wurde, dass die Gemeinde zu sorgen hat für Menschen, die für den Dienst des Herrn hingestellt sind. In einem der ältesten Kirchendokumente, das wir haben, die sogenannte Didache, im 13. Kapitel dieser Kirchenschrift, wo sehr interessant ist zu lesen, also die kann man kostenlos im Internet nachschauen, einfach mal googeln. Das ist ein sehr interessantes Dokument, um Einblicke zu bekommen, wie hat die frühe Kirche Abendmahl gesehen, wie hat sie Taufe gesehen. Und das ist ein Dokument, das teilweise älter ist als manche der Briefe im Neuen Testament, also eine wirklich sehr, sehr frühe Schrift. Und dort finden wir in Kapitel 13 Folgendes. Jeder wahre Prophet, der sich bei euch niederlassen will, ist seines Brotes wert. Ebenso ist ein wahrer Lehrer genau wie der Arbeiter seines Brotes wert. Du sollst daher alle Erstlinge des Ertrags von Kälter und Tenne, von Rinden und Schafen nehmen und die Erstlinge den Propheten geben, denn dies sind eure Hohepriester. Die Haltung der Kirche war also, wenn jemand am Wort dient, so hat die Gemeinde ihn zu versorgen, und diesen Anspruch hatte Paulus auch, obwohl er ihn eben selten gebraucht hat. Er sagt einmal an einer anderen Stelle, ich könnte Gebrauch davon machen, dass ihr mir etwas geben müsst, aber ich habe nicht davon Gebrauch gemacht. An einer anderen Stelle übrigens in der Didache steht dann auch, dass wenn aber so Propheten kommen, und es gab ja so Wanderpropheten auch und Wanderapostel, und da so ein Prophet kommt und der länger als 2 Tage bleibt und nicht bereit ist zu arbeiten und mitzuhelfen, dann soll man ihn wegschicken, weil dann ist er ein Irrlehrer. Ja, also es war klar, wenn da jemand sich durchfressen will, einfach indem er quasi irgendwie vorgibt, ja, ich bin so ein Heiliger und ich bin auch ein Mann Gottes und ihr müsst mir hier die besten Sachen bringen, dann kann er das 2 Tage machen und dann muss er wieder gehen, ja, weil er ist nicht dazu berufen, in einer Gemeinde sich durchzufressen. Also sehr interessant, die haben da schon sich Sachen überlegt, ja, wie sie auch mit Irrlehrern umzugehen haben. Jetzt habe ich diesen Text gelesen im Philipperbrief, den wir heute behandeln, und ich stelle ja gerne Fragen an den Text und will nicht einfach drüber lesen und sagen, ja, okay, ne, sieht man halt so. Meine große Frage war in diesem Text, lieber Paulus, du sagst an 2 Stellen, du hast genug und du hast keinen Mangel. Du brauchst eigentlich nichts. Warum sollen dann die Philipper dir was geben? Also, um nochmal diesen Vers zu wiederholen, in Vers 12 und 13. Denn ich verstehe mich aufs Armsein, ich verstehe mich auch aufs Reichsein. Ich bin mit allem und jedem vertraut, sowohl satt zu sein, als auch zu hungern, sowohl Überfluss zu haben, als auch Mangel zu leiden. Ich vermag alles durch den, der mich stark macht, Christus. Übrigens diesen letzten Vers bitte immer im Kontext lesen. Ja? Manche nehmen den in jeder Situation, ich vermag alles durch den, der mich stark macht. Ihr Lieben, es gibt Situationen, da ist das einfach unehrlich. Es gibt Situationen, die sind so erdrückend, da brauchst du nicht von außen kommen und sagen, aber hey, Christus vermag alles in dir zu tun und macht dich stark. Ich glaube, das ist ein bisschen unsensibel, ja, wenn wir Bibelverse auf jede Situation draufpacken und sagen, naja, ne, wird schon. Und denen, die Gott lieben, wird alles zum Besten dienen. Sag das mal jemandem, die ihr Kind verloren hat, das 2 Wochen alt war. Sag das mal so einer Frau und frag dich, ob das die Art und Weise ist, wie wir Bibelverse verwenden sollen. Ja, einfach mal eine kleine emotionale Anfrage hier. Also hier ist ein Kontext, ja. Paulus sagt, ich vermag jede Lebenssituation zu meistern. Ich kann arm sein und ich kann das mit Christus meistern. Und ich kann reich sein und kann das mit Christus meistern. Warum also will Paulus, dass sie geben? Und warum betont er das so? Dass das so eine edle Tat war und ne, ihr konntet es nicht und ihr wolltet gerne und ihr habt eine ganz edle Tat an mir getan. Warum betont er dann das Geben so? In Vers 17 betont er nochmal, nicht, dass ich nach der Gabe verlange. Und jetzt finden wir vielleicht eine Erklärung, warum dieses Geben so wichtig ist für Paulus. Es geht also Paulus offensichtlich nicht darum, dass er sagt, ich brauche mehr Kohle. Ich brauche mehr Geld von euch. Sondern ich verlange danach, dass die Frucht reichlich ausfalle auf eurer Rechnung. Okay, das klingt ja sehr religiös, ne? Wenn man über Geld spricht, ne? Nein, mir geht es gar nicht um mich. Es geht um euch. Ja, dass Frucht kommt, die auf eure Rechnung ausfalle, das mag für manche vielleicht erstmal etwas komisch wirken. Ist das nicht eine Ausflucht oder eine Vergeistlichung von dieser Sache? Und ich glaube, es ist keine Vergeistlichung. Sondern ich glaube, dass Paulus hier ein sehr wichtiges Prinzip offenlegt, das ich jetzt versuchen werde, ein bisschen zu erklären. Paulus nennt hier eine dreifache Frucht. Wenn wir den ganzen Philipperbrief anschauen, dann sehen wir, dass eine dreifache Frucht immer wieder betont wird. Es geht natürlich um den Dienst an Paulus und dass Paulus selber auch davon profitiert. Paulus ist ja in Gefangenschaft. Ihr erinnert euch vielleicht an den Kontext dieses Briefes. Paulus ist da kein freier Mann, der irgendwie rumläuft und sagt, ne, so hier und da, sondern Paulus hat oft Gefangenschaft erlebt und sagt, vieles von dem, was ihr tut, dient auch mir ganz persönlich. Es dient meiner Freude. Ich freue mich an dem, was ihr tut. Ich freue mich, wenn ihr mir Grüße zuschickt. Ich freue mich, wenn ihr für mich betet. Ich freue mich, wenn es euch gut geht. Also eine Frucht ist direkt bei Paulus zu sehen. Die andere Frucht ist in der Gemeinde in Philippi. Er sagt, bei euch fällt Frucht aus. An anderer Stelle, die wir schon behandelt haben, sagt er, ich will ja nicht nur, dass ich mich freue, sondern ihr sollt euch mit mir zusammen freuen. Ich will diese Frucht, die wir hier erfahren, teilen mit euch. Und ich will, dass ihr ebenfalls erlebt, dass Segen Gottes über euch kommt, so wie er auch am Ende hier sagt, mein Gott wird all euren Mangel ausfüllen nach seinem Reichtum in Herrlichkeit in Christus. Also auch in Philippi selber soll Frucht entstehen. Und insgesamt hat Paulus eine Reich-Gottes-Perspektive. Es geht gar nicht nur um Paulus und um diese Ortsgemeinde in Philippi. Wir haben es auch eben schon in der Einleitung gehört im Gottesdienst. Wir sind nicht die einzige christliche Gemeinde, die es gibt. Ja? Der Leib Jesu ist wesentlich vielfältiger als wir und wesentlich größer. Und Paulus' Blick ist viel weiter als zu sagen, oh, ich möchte gerne und ihr sollt gerne, sondern er sieht, dass das Reich Gottes wächst. Er möchte, dass das Reich Gottes Gestalt gewinnt. So wie er sagt, die Predigt des Evangeliums steht im Zentrum. Ich glaube, dass diese Sachen gar nicht so hochgeistlich sind erst einmal. Wir dürfen nicht alles vergeistlichen, was in der Bibel drin steht. Ich glaube, dass es Gesetze gibt in dieser Welt. Ich meine, es gibt Dinge, die sind für uns alle alltäglich und die vergeistlichen wir auch nicht, obwohl sie eigentlich total faszinierend sind. Zum Beispiel Schwerkraft, ja, und wie das genau funktioniert. Das ist ziemlich einleuchtend, dass das existiert. Das ist irgendwie ein Gesetz, aber das vergeistlichen wir nicht. Das ist ja irgendwie was Natürliches. Und dann gibt es für uns so geistliche Gesetze und so verborgene Gesetze, wo wir dann oft sagen, ja, die gelten nur für Christen. Und die verstehen nur Christen. Das Interessante ist, beim Thema Geld sagt Jesus was anderes. Wisst ihr, was Jesus beim Thema Geld sagt über dieses Gesetz des Geldes? Die Menschen der Welt sind viel klüger als die Menschen des Reiches Gottes. Ganz viele Menschen haben beim Thema Geld was verstanden, von dem Jesus sagt, ganz viele, die zu mir gehören, haben das nicht kapiert. Nämlich, wie man dieses Gesetz Gottes beim Thema Geld umsetzt. Und das primäre Gesetz Gottes beim Thema Geld ist das Gesetz von Saat und Ernte. Wenn wir über Frucht sprechen, ist ja Frucht nur ein Bild. Ne? Also wer sich jetzt fragt, was für Früchte denn? Melonen? Ja? Von was spricht er? Wenn die Bibel über Frucht spricht, dann meint sie etwas, das wächst und Gutes bringt und sich wieder selbst multiplizieren kann. Das haben ja Früchte so an sich. Früchte wachsen und die selber sind wieder multiplikationsfähig. Dahinter steht ein Gesetz. Das Gesetz von Saat und Ernte. Und dieses Gesetz haben viele Menschen auch außerhalb des Christentums verstanden. Es gibt zum Beispiel Religionen, die das Gesetz vielleicht zu sehr isolieren, die das zu sehr in den Fokus stellen. Aber denkt zum Beispiel an das Gesetz von fernöstlichen Religionen, das sich Karma nennt und Samsara, die Wiedergeburt. Sie verstehen, naja, das, was ich tue, das, worin ich investiere, hat eine Konsequenz. Wenn ich einen Kuchen backe und da Äpfel reinstecke, kommt kein Bananenkuchen bei raus. Also das, was ich reinstecke, kommt auch raus. Viele Menschen verstehen das. Viele Menschen verstehen, hey, wenn ich viel Arbeit in was stecke, Wenn ich mich viel mit Dingen beschäftige, dann kommt da was bei rum. Von nichts kommt nichts. Ja? Ich brauche nicht da sitzen und warten, bis ich reich werde und bis ich mich irgendwie gut fühle und bis mein Körper plötzlich athletisch ist, sondern wenn ich ein Ergebnis haben möchte, muss ich was tun. Wir sind da als Christen vielleicht manchmal in einer falschen Haltung von Gnadenlehre, in der wir sagen, naja, alles, was passiert, ist frei von meiner Verantwortung, weil es ja alles Gnade Gottes ist. Ich glaube aber, dass die Gnade Gottes vielmehr wie die Luft ist, die wir atmen, die uns überhaupt befähigt, in diesem Raum zu leben und zu handeln. Die Gnade Gottes ist kein Automatismus, der dir ständig alles gibt, was du dir wünschst. Sondern ich glaube, dass ein ganz wesentlicher Faktor von dem, was Jesus lehrt, ist, es gibt in dieser Welt Gesetzmäßigkeiten. Und ob du Christ bist oder nicht, wenn du diesen Gesetzmäßigkeiten nicht folgst, entsteht auch nicht die Frucht. Ich glaube nicht, dass du erwarten kannst, dass du dich ständig gut fühlst, einfach nur weil du Christ bist, wenn du dich immer mit Dingen beschäftigst, die deinen Geist zermürben. Das ist ein Gesetz von Saat und Ernte. Beschäftige dich tagtäglich mit den Sorgen dieser Welt und du wirst ein sorgenvoller Mensch. Es sei denn, du hast einen Ausgleich dazu. Und dann zu erwarten, hey Gott, irgendwie fühle ich mich ganz schlecht und irgendwie geht es mir gar nicht gut, kannst du bitte irgendwie machen? Dann ist vielleicht die Antwort nicht immer, ja, mache ich gleich, ne? Warte kurz, ich habe eine Warteliste. Sondern ich glaube, dass ganz oft die Antwort Gottes ist, so wie im Alten Testament auch schon im Prophetenbuch Micha, Mensch, du weißt, was du tun sollst. Ich habe dir schon gesagt, was du tun sollst. Nämlich mir vertrauen und meinen Worten folgen und meinen Gesetzen folgen. Gesetz ist für uns etwas oft sehr Negatives. Und das kommt daher, dass es eine gewisse Art des Gesetzes gibt, die auch im Neuen Testament relativiert oder sogar die Handhaber damit verurteilt wird. Und das ist die Gesetzmäßigkeit zur Rechtfertigung. Was Paulus sehr stark verurteilt an fast alle Gemeinden ist, wenn Menschen behaupten, sie können einem Gesetz folgen und werden dadurch gerecht vor Gott. Das Neue Testament lehrt sehr eindeutig, du wirst nicht gerecht vor Gott durch dein Handeln. Du wirst nicht gerecht. Und das ist eine maßgebliche Botschaft der Bibel. Du kannst gerecht werden vor Gott. Du darfst Liebe Gottes empfangen. Du darfst Freiheit empfangen von Gott. Allein aus Gnade. Nur aus Gnade. Und wenn du heute Morgen hier bist und du hast Mist in deinem Leben gebaut, dann sage ich dir, ja, der Mist, den du baust, der hat Konsequenzen. Aber Gott ist größer als deine Konsequenzen. Ja, wir sind oft selber schuld, dass wir krank sind. Aber Gott ist ein Arzt. Ja, wir sind oft selber schuld, dass wir im Dunkeln tappen. Aber Gott ist ein Licht auf unserem Weg. Und ich glaube, das muss vorangestellt werden, damit wir neu lernen können, das Thema Gesetz und Gesetzmäßigkeit zu verstehen. Und wenn wir das verstanden haben, dass die ganze Luft, die uns umgibt, alles, was ich habe und tue, nur darauf baut, dass Gott mir Gnade geschenkt hat. Denn unser Leben könnte ja ganz anders aussehen, richtig? Die meisten hier, die ich sehe, haben beide Arme und beide Beine. Die meisten, die ich hier sehe, haben einen halbwegs gesunden Körper, der in der Lage ist, hier reinzulaufen, und rauszulaufen. Die meisten, die ich hier sehe, sind in der Lage zu sprechen. Aber es gibt Menschen unter uns, die haben diese Fähigkeiten nicht. Es gibt Menschen unter uns, die haben manche Fähigkeiten, die wir für natürlich halten, nicht. Und ich glaube, das in eine Relation zu stellen, zu verstehen, alles, was ich habe und tun kann, ist zunächst einmal Gnade Gottes, ist die Grundlage für Demut. Und ist die Grundlage, einen gesunden Umgang zu lernen mit all dem, was Gott uns gibt. Aber ich glaube, dass die Bibel hier nicht stehen bleibt. Sondern dass die Bibel dann sagt, so wie Jesus spricht, wer meine Worte hört und dann nichts macht, der wird leben. Stimmt das? Was sagt die Bergpredigt? Wer diese meine Worte hört und sie tut, der wird leben. Ich wünsche mir, dass wir als Christen einen neuen, gesunden Umgang lernen mit dem, was es bedeutet, Gottes Gesetze zu verstehen. Wisst ihr, wenn wir Psalm 1 lesen, nehmen wir mal Psalm 1. Da steht, dass man Tag und Nacht nachsinnen soll über das Gesetz Gottes. Ich glaube nicht, dass damit das zivile Gesetz der Bücher Mose gemeint ist. Ich glaube nicht, dass der Psalmist nachts auf seiner Pritsche lag und sagte, oh, ist so herrlich, wenn ich eine Grube gegraben habe und da fällt der Ochse meines Nachbarn rein und ich habe die Grube nicht ordentlich abgesichert, dann muss ich seinen Ochsen zurückbezahlen. Herrlich. Ja? Ich glaube nicht, dass der Psalmist das meint. Ja? Dass er sich darüber Tag und Nacht Gedanken gemacht hat, wie ist das wohl mit dem Ochsen von meinem Nachbarn? Ja? Und wie ist das, wenn Schabbat ist und ich habe aber irgendwas gemacht und jetzt muss ich eine zivile Strafe ableisten? Oder wie ist das, wenn meine Frau ihre Periode hat und sie muss das Dorf verlassen? Ja, das glaube ich nicht, dass er das meint. Sondern es gibt Gesetze Gottes, von denen die Bibel zum Beispiel sagt, sie sind in dein Herz geschrieben. Wusstest du das? Römer 2. Römer 1 bis 3 macht deutlich, es gibt Dinge, die sind gar nicht aufgeschrieben für alle Menschen, weil gar nicht alle Menschen Zugang dazu haben und dennoch verstehen Menschen die Gesetze Gottes. Es gibt Dinge, die in deinem Herzen verankert sind, die du vielleicht zudeckst, die du vielleicht nicht beachten möchtest, die du genau weißt und der Buchstabe, der in der Bibel zu finden ist, der sagt dir das nicht unbedingt neu, sondern er überführt dich, dass dieses Gesetz existiert. Nehmen wir das Thema Vergebung, okay? Wir alle wissen genau, an Bitterkeit festzuhalten ist falsch. Jeder von uns weiß das. Aber wir lassen nicht los. Wir alle wissen, wir könnten eigentlich unser Recht ablegen, wenn uns jemand etwas Blödes ins Gesicht gesagt hat und könnten diesem Menschen vergeben. Und ich glaube, dass ganz oft eine Ausrede ist, nee, das kann man nur, wenn die Agape-Liebe in mir irgendwie das Maximum erreicht hat. Das glaube ich nicht. Jesus lehrt das nicht. Jesus lehrt nicht, die Vergebung ist das Ziel, irgendwann, wenn du mal 80 bist, schaffst du es mal zu vergeben. Jesus sagt, das ist der Start für dein Leben. Damit beginnt es, das Leben Gottes zu erfahren. Du vergibst. Und ich sage nicht, dass das jeder sofort kann. Natürlich haben wir einen Helfer, der uns dabei hilft. Aber ich kenne Menschen, die sind keine Christen und die vergeben auch. Und das meine ich mit dieser Gnade, die die Luft ist, die uns umgibt. Ist Gott nur dir und mir gnädig, weil wir Christen sind? Was sagt Jesus? Jesus sagt, Gott lässt es regnen über alle Menschen und lässt die Sonne scheinen über alle Menschen. Es gibt Gesetze in dieser Welt, die betreffen alle Menschen. Und unser Vorteil als Christen ist nicht, dass wir da so einen Sonderstatus haben, sondern unser Vorteil als Christen ist, dass wir diese Gesetze verstehen, lernen dürfen von unserem Meister, nämlich Jesus Christus. Dass wir einen echten Beistand haben, der in uns lebt und der uns dabei hilft, das umzusetzen, was Gott möchte. Und nochmal, wenn du das nicht schaffst, verlierst du nicht deine Gerechtigkeit. Du verlierst nicht deinen Stand als Kind Gottes. Aber seien wir doch mal ehrlich. Hat jeder von uns die gleiche Qualität an Leben, nur weil wir Christen sind? Erlebt jeder von uns die gleichen aufregenden Dinge in seinem Leben, nur weil wir uns Christen nennen? Das ist doch naiv. De facto ist es so, wir alle haben immer noch eine Verantwortung, ob wir Gott vertrauen oder nicht. Ob wir Gottes Geboten glauben, Gottes Gesetzen glauben oder nicht. Und eines der maßgeblichen Gesetze, um hier den Bogen wieder zu spannen vor diesem kleinen Exkurs, ist genau dieses Gesetz von Saat und Ernte, das in so vielen Dingen zu finden ist in der Bibel. Und das Gesetz lautet meiner Ansicht Nach ganz einfach. Das, worein du investierst, wird schlussendlich entscheiden, wer du bist und was du bekommst. Nochmal, das, worein du investierst, entscheidet schlussendlich, wer du bist und was du bekommst. Und ich glaube, dass ganz viele Menschen dieses Gesetz nicht beachten, weil sie nicht wissen, wer sie sein sollen. Ich glaube, dass ganz viele Menschen dieses Gesetz nicht beachten, weil sie sich nicht im Klaren darüber sind, wie viel Gott dir geben könnte. Wie viel du vielleicht verpasst von dem, was Gott dir schenken kann. Und ich rede jetzt nicht nur von Geld, okay? Ihr merkt schon, ich gehe ein bisschen weg vom Thema Geld. Das Gesetz ist nicht nur ein Gesetz über Geld. Es ist ein Gesetz, das mit deinem Leben zu tun hat. Wer möchtest du sein? Stell dir mal diese Frage. Was für eine Person willst du wirklich sein? Und wenn ich jetzt so ein paar Sachen nennen würde, dann würden alle, vermutlich alle von euch sagen, das will ich nicht sein. Wir nehmen zum Beispiel die Frage, möchtest du eine verbitterte Person sein? Möchtest du eine lieblose Person sein? Da würden vermutlich alle sagen, nö. Und meine Frage ist, warum leben dann manche von uns so, als würden sie das sein wollen? Warum investieren dann manche in ihrem Leben so, dass genau dieses Ergebnis dabei rauskommt? Und das ist keine Anklage. Ich bin nicht euer Richter oder so etwas. Nur meine Erfahrung, ich kann nur aus meiner Erfahrung sprechen und die mit dem Wort Gottes abgleichen, ist genau das. Ich gebe euch ein ganz einfaches Beispiel, wo es sogar Studien gibt. Okay? Studien zeigen, tägliches Bibellesen verringert den Konsum von Pornografie um über 50%. Ist doch interessant, oder? Also da gibt es Studien zu. Ja? Menschen, die sich tagtäglich mit der Wahrheit und den Gesetzmäßigkeiten Gottes auseinandersetzen, konsumieren das weniger. Ja, das ist ein Gesetz. Weil die Bibel sagt, Licht und Finsternis kann nicht zusammen. Lass Licht in dein Leben und die Finsternis wird bekämpft. Was nicht heißt, dass sie automatisch verschwindet, okay? Ich spreche da auch aus meiner Erfahrung, ja? Ich habe genügend Jahre mit diesem Thema verbracht und ich würde sagen, ich bin in diesem Thema so ähnlich wie ein trockener Alkoholiker, ja? Ich bin der Überzeugung, dass manche Dinge zwar in dem Sinne geheilt sein können, dass du sie nicht mehr tun musst, aber dass du immer noch diesen Auslöser in dir hast. Bei mir ist das so. Ich muss mein Leben lang bei diesem Thema vorsichtig sein und muss mein Herz schützen und bin da nicht wieder auf Null. Nur ich weiß, mein Herz schütze ich, indem ich den Gesetzen Gottes folge. Ich schütze mein Herz, indem ich das tue, was Gott sagt. Zum Beispiel flieht der Unzucht. Ne? Also wenn etwas mich konfrontiert in diesem Thema, ein ganz einfacher Rat für alle, die mit diesem Thema zu tun haben, um hier mal einen kleinen konkreten Fall zu machen. Wenn du mit Sünde, mit Sucht, zum Beispiel im Bereich von Sexualität und Unzucht zu tun hast, dann gebe ich dir zwei ganz einfache Ratschläge. Such dir jemanden, mit dem du drüber sprichst, und zwar jede Woche. Und das zweite ist, flieh von all dem, was das auslöst. Und wenn das dein Instagram-Konto ist, dann lösch Instagram. Dann schau dir einfach keine Bilder mehr an von Leuten, die Urlaubsbilder posten. Wenn das abends um 10:30 die Netflix-Serie ist, die du anguckst, ja, und die ein bisschen schlüpfrig ist, dann schau sie nicht an. Wenn es dein Handy ist, das jeden Abend an deinem Bett liegt, weil du es da lädst und du weißt ganz genau, das ist deine Versuchungsquelle, dann lade dein Handy in einem anderen Raum. Das würde es bedeuten, die Gesetze Gottes zunächst einmal zu verstehen und zu sagen, okay, ist das gar nicht hochgeistlich? Das ist eigentlich total praktisch. Ja? Flieh von diesen Dingen und sie werden weniger. Und wenn der Teufel kommt und dich versuchen möchte, dann sagt die Bibel, dem musst du widerstehen. Widersteh den Teufel und er wird fliehen. Das ist ein Gesetz Gottes. Und merkt ihr, dass Gesetze Gottes vielleicht eine ganz andere Konnotation jetzt bekommen? Denn die Gesetze Gottes in Jesus Christus sind nicht Gesetze, die sagen, du musst, du musst, du musst, du musst und dann bist du angenommen, dann bist du geliebt, dann bist du wertvoll, sondern die Gesetze Gottes sagen, tu es und du wirst leben. Tue es und du wirst leben. Wenn wir alles, was Gesetz heißt in der Bibel, in einen Topf werfen, dann verstehen wir nicht, dass Jesus sagt, ich bin nicht gekommen, um das Gesetz zu zerstören. Ich bin gekommen, um es zu erfüllen. Ich bin nicht gekommen, um alles wegzuschmeißen, was Gott für dein Leben sagen möchte. Ich bin gekommen, um den Anspruch, die Peitsche, den Antreiber von dir wegzunehmen. Weil wenn du das Gesetz nicht erfüllen kannst, sagt eben die Stimme Gottes nicht, du hast versagt und ich lass dich los, sondern die Stimme Gottes sagt zu dem, der versagt hat, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich gebe euch neue Kraft. Das sagt die Stimme Gottes. Und wenn deine Stimme in deinem Herzen ist und du hast versagt und du hast genau gemerkt, hey, du folgst nicht den Wegen Gottes. Und da ist eine Stimme, die du als Gottes Stimme interpretierst und die dir sagt, du Versager, ich kann dich nicht mehr lieben. Das war jetzt einmal zu viel. Du weißt es doch besser. Dann ist das nicht die Stimme Gottes. Denn die Stimme Gottes sagt, da ist keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Gott wird dich zurechtweisen, aber er wird dich nicht verdammen. Er wird nicht sagen, es ist mir egal. Aber er wird dich nicht verdammen. Er wird dich nicht wegschicken. Er wird dich nicht von sich stoßen. Das wird er nicht tun. Das hat er versprochen. Denn der Vorhang des hohepriesterlichen Tempels, der Vorhang des Heiligtums ist zerrissen. Ich habe wieder die ganzen Gesetze im Alten Testament gelesen vor kurzem. Und da gibt es ziemlich gravierende Geschichten. Ne? Kennt ihr die Geschichte mit der Bundeslade, die so runterfällt und man will sie auffangen und sie fassen sie an? Und der sie anfasst, kippt tot um, obwohl er was Gutes tun wollte? Das bedeutet die Begegnung mit der Heiligkeit Gottes für einen Menschen, der gesetzlos ist. Für einen Menschen, der nicht gerechtfertigt ist. Und wie groß ist dieser Gegensatz, den wir dann im Tod von Jesus sehen, in dem es heißt, und dieser Vorhang, zu dem nur einmal im Jahr der hohe Priester reintreten durfte, ja, der dich getötet hätte, dieser Raum, ja, die Gegenwart Gottes hätte dich einfach sofort umgebracht. Und im Tod von Jesus wird dieser Vorhang zerrissen und plötzlich ist der Zugang frei für jeden Menschen. Ihr Lieben, wir brauchen ein bisschen tieferes Bibelverständnis als Johannes 3, Vers 16. Weil die Gesetze Gottes eben nicht einfach nur Buchstaben sind, sondern sie müssen in dein Herz geschrieben werden. Und wenn wir verstehen, was das bedeutet, dass jahrhundertelang der Weg zu Gott immer, immer versperrt war, immer. Und plötzlich jeder Mensch, selbst der Schächer am Kreuz, eine Einladung von Gott bekommt. Ich sage dir noch heute, wirst du mit mir im Paradies sein. Dann ist das nicht einfach nur ein kleiner Sprung, der das ein bisschen besser gemacht hat für uns. Es ist eine ganz andere Art von Gesetz. Es ist eine ganz andere Qualität von Leben, die uns das Neue Testament in Jesus Christus vermittelt. Warum führe ich das so lange aus? Weil es gleichzeitig eine Ermutigung ist und eine Warnung. Und es gibt eine Warnung, auch im Neuen Testament, über genau dieses Gesetz von Saat und Ernte. In Galater 6, Vers 7. Irrt euch nicht. Gott lässt sich nicht spotten. Oder im Neudeutschen verulken oder so etwas. Ja? Oder verah, ne, das würde man eher sagen. Denn was der Mensch sät, das wird er auch ernten. Ist das nicht interessant? Das Neue Testament nimmt dieses Gesetz und sagt, und dennoch gibt es eine Warnung. Wenn du glaubst, du kannst leben, wie du willst, du kannst Menschen behandeln wie der letzte Idiot, du kannst alles in dein Herz reinlassen und du sagst ja immer, ja, aber ich habe ja Jesus, dann sagt Gott, Gott lässt sich nicht von dir veräppeln. Was du säst, wirst du ernten. Das sollte uns auf jeden Fall demütig machen vor Gott, zumindest. Es sollte uns bewusst machen, dass wir nur ein Leben haben. Ich hoffe, dir ist das bewusst. Und ihr jungen Leute, fragt mal die ältere Generation oder die schon länger jung gebliebenen, wie lange sie ihr Leben empfinden. Unser Leben ist ein Hauch. Und ich meine, das sage ich mit 32, okay? Aber ich habe jetzt einen Sohn, der ist 14. In 3 Jahren, also oder in 3,5 Jahren, ist der volljährig. Da bin ich 36. Ich verstehe so langsam, was die Älteren immer gemeint haben, Mensch, das Leben geht ganz schnell vorbei, wirst schon sehen. Ja, und ich so, pff, wieso? Hat man noch ganz viel Zeit. Ja? Wir haben nicht viel Zeit. Wir haben nicht viel Zeit. Du hast mit jedem deiner Kinder 18 bis 20 Jahre, dann sind die vielleicht schon Flügge. Das ist nicht viel Zeit. Das denken wir vielleicht. Aber wenn die Zeit gekommen ist, merkst du, irgendwie, ja, das war halt 18 Mal Geburtstag feiern. 18 Mal gemeinsames Weihnachten. 18 Mal der Sommerurlaub. Und dann war's das. Das ist kurz, finde ich. Das ist ziemlich kurz. Ich glaube, dass diese Warnung uns nicht dahin treiben sollte, zu sagen, boah, ich muss jetzt Gott unbedingt gefallen und ich muss alles richtig machen, sondern sei dir der Ernsthaftigkeit deines eigenen Lebens bewusst. Und gleichzeitig ist das Gesetz von Saat und Ernte eine Ermutigung. Und das finden wir in Matthäus 19, 29. Denn die Jünger haben da auch einen gewissen Druck empfunden. Ja? Wir müssen hier alles aufgeben, alles für Gott machen. Und was kriege ich zurück? Jeder, der Häuser oder Brüder oder Schwestern oder Vater oder Mutter oder Frau oder Kinder oder Äcker verlassen hat, um meines Namens willen, der wird es 100-fältig empfangen und das ewige Leben erben. Gott sagt, alles, was du für ihn in diesem Leben aufgibst, alles, wo du dich bewusst entscheidest, nicht in dein Ego zu investieren, sondern in das Reich Gottes zu investieren, in andere Menschen zu investieren, in etwas zu investieren, was größer ist als du selbst, sagt Gott, ich zahle es dir zurück. 100-prozentig. Und sogar mehr. Ich zahle dir alles zurück. Und wisst ihr, wie das mich ermutigt? Ich weiß, wir wollen immer so selbstlos sein und so, nein, mir geht es einfach nur darum, dass ich in dem Himmel bin. Wisst ihr was? Wenn Gott mir sagt, er zahlt mir alles 100-fältig zurück, da freue ich mich drauf. Ja, da freue ich mich drauf. Ich weiß nicht genau, wie das aussieht. Ich weiß nicht, was er mir dann gibt. Aber Jesus sagt, wir bekommen den Lohn in diesem und oder im nächsten Leben. Und das erfahre ich schon jetzt. Und ich bin gespannt darauf, was Gott alles aufzeigen wird, was ich vielleicht auch gar nicht für so groß erachtet habe, wo er sagt, hey, da hast du gesät. Hey, da hast du meine Gebote, die ich dir gegeben habe, befolgt und du hast mir vertraut. Du bekommst es zurück. Alles, was du aufgegeben hast, alles, was du verloren hast, um meines Namens willen, gebe ich dir zurück. Ist das nicht ein großartiger Gott? Der nicht einfach nur sagt, ich verlange von dir, sondern der sagt, hey, das ist ein gutes Investment. Das ist ein gutes Investment. Und ich möchte 3 Aussagen geben am Ende dieser Predigt, die hoffentlich Teil deines Gottesbildes sind. Und wenn sie nicht Teil deines Gottesbildes sind, dann frag Gott, warum du das nicht glauben kannst. Das Erste, was mich in diesem Gesetz von Saat und Ernte ermutigt, ist, Gott ist fair. Das habe ich eben schon gesagt. Ne? Gott ist fair. Gott vergisst dich nicht, Gott sagt nicht, ach, das war mir jetzt aber nicht so wichtig, sondern Gott ist fair, was das Böse und das Gute angeht. Er wird nichts ungelohnt oder ungestraft lassen. Gott ist fair. Das Zweite ist, Gott ist gut. Gott ist kein Despot, der gegen dich ist. Gott ist für dich. Der Schöpfer des Himmels und der Erde ist für dich. Und die Bibel sagt, er kann nicht gut und schlecht zugleich sein. Es geht nicht. Alles, was gut ist, kommt vom Herrn. Wie ich vorher gesagt habe, seine Gnade ist die Luft, die wir atmen. Gott ist gut. Und deswegen kannst du ihm vertrauen. Du kannst ihm dein Leben guten Gewissens anvertrauen. Weil du weißt, er ist nicht nur gerecht und wägt ab wie so ein Bankier, sondern er ist gut. Er ist barmherzig. Er ist gnädig. Er ist gütig und er vergibt, bevor jeder Mensch vergeben kann. Und das Dritte ist, Gott ist ewig. In das zu investieren, was zu Gott gehört, ist ein Investment in Ewigkeit. Und wisst ihr, ich spreche mittlerweile viel von Menschen. Heute Abend fahre ich wieder nach Stuttgart und rede da nochmal zu Leuten und so. Und manche meinen, das ist so das höchste der Gefühle, was man im Leben als Christ erreichen kann. Ne? Auf Bühnen zu stehen und zu predigen. Aber wisst ihr, wovor ich am meisten Ehrfurcht habe, ist, werden meine Kinder später verstehen, dass Gott sie liebt? Mir ist das nicht wichtig, was ich hier in dieser Welt an Ehre und Ansehen gewinne. Die Frage ist, hat mein Leben einen Unterschied gemacht? War es egal, dass ich hier war? Hätte ich gleich in den Himmel können? Oder hat es einen Unterschied gemacht, dass ich hier war? Und aus meiner Biografie glaube ich, auch weil Gott mein Leben gerettet hat, dass Gott was vorhat mit mir. Und weißt du was? Das hat er auch mit dir. Und der will nicht irgendwie, dass du die Zeit hier absitzt. Der will, dass du einen Unterschied machst. Einen Unterschied in Ewigkeit. Hey, du kannst die Liebe Gottes an Menschen weitergeben und die werden gerettet in Ewigkeit. Und vielleicht gibt es Menschen, wenn du nicht gewesen wärst, sie wären jetzt schon tot. Vielleicht gibt es Menschen, wenn du nicht gewesen wärst, sie wären jetzt schon verzweifelt. Vielleicht gibt es Menschen, wenn du nicht gewesen wärst, sie hätten ihren Traum niemals verfolgt. Und jetzt haben sie ihn erreicht. Und jetzt haben sie den Beruf, weil du sie ermutigt hast. Und jetzt haben sie einen Glauben, der sie trägt, weil du sie ermutigt hast. Du hast ein Leben. Mach was draus. Du hast ein Leben. Mach was draus. Nicht aus Druck, sondern aus unglaublicher Freude an dem, was Gott tut. Und wir gehen jetzt gemeinsam noch in ein paar Lieder. Es tut mir leid, dass ich so lange gesprochen habe heute. Aber das wollte ich noch loswerden am Ende. Wir gehen jetzt in ein paar Lieder und ich möchte dich einfach einladen, dir in diesen Liedern eine Frage zu stellen. Gott, worein soll ich mein Leben investieren? Diese ganz einfache Frage Gott zu stellen. Gott, wo ist der Acker, wo ich meine Samen hinwerfen soll? Wo ist der Acker, wo ich meine Zeit reinstecken soll? Wo ist der Acker, wo ich mein Geld reinstecken soll? Amen.